Der 30. Januar 1933 wurde zu einem tragischen Datum in der deutschen Geschichte. Der greise, im Amt überforderte Reichspräsident Paul von Hindenburg ernannte Adolf Hitler zum neuen deutschen Reichskanzler. Auch heute noch wird darüber gerätselt, wie es möglich war, dass 1933 ein großes Kulturvolk mit hochentwickelter Zivilisation scheinbar aus eigenem Willen sich der zerstörerischen Gewaltherrschaft einer Gruppe machthungriger Fanatiker auslieferte, deren Führer Jahre zuvor schon seine radikalen und nihilistischen Ziele mit aller Offenheit dargelegt und über den totalitären Charakter seiner künftigen Herrschaft wenig Zweifel gelassen hatte. Lange hatte sich Hindenburg als Reichspräsident quasi der Ersatzkaiser, der der Demokratie ohnehin zutiefst misstraute, gesträubt, den böhmischen Gefreiten, wie er Hitler nannte, zum Kanzler zu ernennen. Aber seine Ratgeber, in erster Linie der arrogante Franz von Papen und Hindenburgs Sohn Oskar, drängten ihn auf den Weg zum autoritären Experiment. Sie alle hatten Hitler unterschätzt, so wie das ganze deutsche Volk Hitler unterschätzt hatte. Noch am Tag der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten tönte von Papen: Wir haben uns Herrn Hitler engagiert, in 2 Monaten haben wir ihn in die Ecke gedrückt, dass er quietscht. Selten hat jemand sich so geirrt wie von Papen. Wenn einer quietschte, dann war er es. Erste grundlegende Maßnahmen Hitlers Anfang Februar 1933 waren die Auflösung des Reichstags, dem die konservativen Regierungspartner und der Reichspräsident zustimmten, und die Veränderung der Machtverhältnisse in Preußen. Durch die formal legale Reichstagsauflösung war Hitler von dem Organ befreit, von dessen Tribüne die politischen Gegner seine Strategie erheblich hätten stören können. Darüber hinaus eröffnete sich der NSDAP die Chance, in einem aus der Regierung herausgeführten Wahlkampf ein Ergebnis zu erzielen, das sie vom Koalitionszwang befreite. 3 Tage nach der Auflösung ergingen bereits 2 Notverordnungen des Reichspräsidenten. Die Verordnung zum Schutze des deutschen Volkes ermöglichte massive Eingriffe in die Presse- und Versammlungsfreiheit und damit in den Wahlkampf, hielt allerdings den Beschwerdeweg zum Reichsgericht ausdrücklich offen. Die Verordnung zur Änderung des Reichswahlgesetzes stellte die Splitterparteien ins Abseits, denn sie hob die notwendige Zahl von Unterschriften für Kreiswahlvorschläge noch nicht im Parlament befindlicher Parteien von 500 auf 60.000 an. Am 27. Februar 1933 brannte der Reichstag. Das gab den Nationalsozialisten einen willkommenen Vorwand, um gegen Kommunisten, Sozialdemokraten und Gewerkschafter loszuschlagen. Noch in der Brandnacht ließen Göring, der preußische Innenminister, und Hitlers Propagandaminister Goebbels als Tatsache verbreiten, es handle sich um einen Aufstandsversuch der KPD unter Mitwisserschaft der SPD. Gleichzeitig ordnete Göring für Preußen scharfe Maßnahmen gegen die KPD, insbesondere die Verhaftung ihrer Abgeordneten, sowie ein Erscheinungsverbot für die SPD-Presse an. Nur einen Tag nach dem Brand unterzeichnete Hindenburg die Verordnung zum Schutz von Volk und Staat. Das war faktisch der Ausnahmezustand. Die bis heute umstrittene Frage der Täterschaft an dem Reichstagsbrand, verurteilt wurde schließlich der geistesverwirrte Holländer van der Luppe, verliert unter diesen Perspektiven an Bedeutung. Durch die Streichung aller wichtigen Grundrechte konnte mit der rücksichtslosen Verfolgung der KPD noch vor den Wahlen begonnen und der Wahlkampf der anderen Gegner massiv behindert werden. Dennoch erreichte die NSDAP ihr Ziel weder bei den Landtags- noch bei den Reichstagswahlen. Zur absoluten Mehrheit benötigten sie wieder die Hilfe ihres bisherigen Koalitionspartners, der Konservativen. Um den letzten Widerstand der Gegner zu brechen, verlegte sich Hitler auf den Terror. Massenverhaftungen von Kommunisten und Sozialdemokraten und ihre Einweisungen in schnell errichtete Konzentrationslager, dazu die brutal erzwungenen Personalwechsel in den Verwaltungen, ließen dieses Kalkül aufgehen. In dieser aufgeheizten Atmosphäre nahm der neu gewählte Reichstag das von den Nationalsozialisten eingebrachte Ermächtigungsgesetz an, schaltete sich also selbst aus. Damit begann die Umwandlung des Reichstags zum Akklamationsorgan. das bestenfalls noch die weitere Selbstkastrierung beschließen durfte. Die SA, jetzt 300.000 Mann stark, sorgte mit Knüppeln und Terror weiter für den notwendigen Druck. Ein Massenexodus der geistig-kulturellen Elite Deutschlands setzte ein. Zum Beispiel verließ der geniale Physiker Albert Einstein das Land, ebenso der Dramatiker Bertolt Brecht. Die Schauspielerin Marlene Dietrich übersiedelte nach Hollywood, der Schriftsteller Erich Maria Remarque zog nach Paris. Bis kurz vor Beginn des Krieges dürften annähernd 30.000 Menschen das Deutsche Reich, Österreich und die deutschsprachigen Teile der Tschechoslowakei als politische Emigranten verlassen haben. Die Führung der SA verlangte nun ihren Lohn, forderte die Zerschlagung, zumindest aber die Entmachtung der Wehrmacht. Aber Hitler wollte auf die Kriegsexperten, die er für seine Expansionspläne brauchte, nicht verzichten. Lieber opferte er seinen grobschlächtigen Duzfreund Ernst Röhm, den Stabschef der SA. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion ließ er die gesamte Führungsspitze der SA verhaften und liquidieren. In dieser dreitägigen Mordaktion mussten auch zahlreiche Hitlergegner, die mit der SA überhaupt nichts zu tun hatten, sterben. Das Reichskabinett, durch das Ermächtigungsgesetz mit einem Persilschein versehen, rechtfertigte das Morden nachträglich als Staatsnotwehr. Als Hindenburg im Sommer 1934 starb, übernahm Hitler auch noch das Amt des Staatsoberhauptes und ließ die Reichswehr auf seine Person vereidigen. Der braune Diktator, der böhmische Gefreite, war am Ziel. Er hielt die absolute Macht in seinen Händen.